ich sagen, ich glaube, die wichtigste Veränderung seit 2011 ist eben ein weitgehender Zusammenbruch jeglicher Ordnung. Wenn es die Ordnung, die es vorher gegeben hat, natürlich eine repressive, diktatorische war, hat es danach nach großem Enthusiasmus Versuche gegeben, irgendwie politischen Reformen und politischen Übergang, die aber, muss man sagen, relativ gescheitert sind. Da gibt es alle möglichen von Faktoren. Und das wichtigste Kennzeichen, würde ich sagen, inzwischen ist eben weitgehender Zusammenbruch von Ordnung im Kontext von größeren und kleinen Konflikten, die sich im Land abspielen und unter denen dann als besonders verwundbare Bevölkerungsgruppe, Flüchtlinge, Asylsuchende, Migranten am stärksten betroffen sind.
Wenn dieser Zusammenbruch der Ordnung, der aufgrund der Kampfhandlungen ausgelöst ist, aufgrund dieser verschiedenen Milizen und Gruppierungen quasi der Faktor ist, der diese fragile Staatlichkeit, könnte man auch sagen, bedingt, was könnte man dann tun eigentlich letztendlich als internationale Staatengemeinschaft, vor allem vom Hintergrund von Deutschlands Beteiligung am UN-Sicherheitsrat seit Januar 2019?
Also fragile Staatlichkeit ist natürlich ein wichtiger Begriff. Also Libyen ist, würde ich sagen, vielleicht auch noch ein bisschen speziell, weil man sich schon fragen kann, auch wie sehr in der Zeit von Gaddafi es überhaupt eine Staatlichkeit irgendwie in einem herkömmlichen Sinne gegeben hat und dann eben auch, welche Art von Staatlichkeit danach erstmal möglich gewesen wäre, wieder zu etablieren. Die Milizen, die Sie angesprochen haben und die verschiedenen Kämpfe, die geführt haben und immer wieder führen, sind natürlich ein wichtiger Faktor für den Zusammenbruch der Ordnung. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ist halt der Wegfall von einer ganz großen Menge, und da geht es auch wieder ein bisschen in Richtung des Themas Migration, eben Experten, Fachkräfte, die alle möglichen Aspekte von so einer öffentlichen Ordnung wie Gesundheitssystem und ähnlich zum großen Teil mit aufrechterhalten haben. Die sind eben nicht mehr da seit 2011 zum großen Teil. Und was man tun könnte, ich glaube, das ist schon zum größten Teil das, was versucht wird, mehr oder weniger erfolgreich, halt zu versuchen, sowas wie staatliche Institutionen wieder aufzubauen, zum Arbeiten zu bekommen, die ein gewisses Maß an Sicherheit und Ordnung garantieren können oder herstellen können, sodass unterschiedliche, im besten Fall irgendwie alle Bevölkerungsgruppen auch halbwegs vernünftig dort im Land leben können. Das ist schwierig, das ist immer schwierig. Man kann sich auch fragen, ob das überhaupt funktioniert. Und ich denke, was Deutschland da gerade unter dem Gesichtspunkt Mitgliedschaft im Sicherheitsrat wieder tun könnte, wäre aktiv, deutlich aktiver, als das in den letzten Jahren meistens der Fall war, sich einbringen in Bemühungen, die die UN-Mission unternimmt. Die betreffen inzwischen alle möglichen unterschiedliche Bereiche auch wieder, die wichtig sind, also vom Sicherheitssektor bis zur Wirtschaft. Und ich denke, das wäre mit der beste Weg, wie Deutschland sich da positiv einbringen kann.
Sie haben ja auch schon den Begriff genannt, das Thema Flüchtlinge. Und da ist die Frage, das Auswärtige Amt hat ja sogar, zumindest ist das intern nach außen gedrungen, ein internes Kabel, wo von KZ-artigen Zuständen in den Flüchtlingslagern in Libyen gesprochen wurde. Was könnte Deutschland da mehr tun und natürlich auch andere EU-Staaten, was könnten die dort mehr tun, um die Situation dort vor Ort zu verbessern?
Dieser Bericht damals und was dann durch die Presse ging mit KZ-ähnlichen Zuständen, erstmal, das kam nicht von uns. Und ich würde auch nicht so einfach jetzt halt, selbst wenn die Zustände natürlich so fürchterlich sind, das habe ich auch gesehen mehrmals, nicht leichtfertig KZ-Vergleiche anstellen. Aus allen möglichen Gründen, gerade in Deutschland, würde ich sagen, ist das nicht unbedingt angezeigt. Was man tun kann, ist auch wieder schwierig. Das ist zum Teil auch schon das, was versucht wird. Das sind einmal, sofern man die libyschen Verantwortlichen nicht dazu bringen kann, oder also das wird auch versucht aufzuzeigen, Alternativen zu Haft eigentlich deutlich zu machen, dass es für die meisten Fälle, wo es in Libyen dazu kommt, eigentlich keine Grundlage dafür gibt, Migranten, Flüchtlinge, ähnlich Personen aus dem Umfeld irgendwie zu inhaftieren. Da, wo das trotzdem passiert, geht es dann erstmal darum, irgendwie Lebensbedingungen halbwegs erträglich zu halten. Das funktioniert mehr oder weniger. Aber die große Frage, die sich da dann stellt, ist natürlich, ob man das System von oder der Inhaftierung von Migranten und Flüchtlingen damit nicht letztendlich auch stützt. Das stellt sich aber eben insgesamt sehr schwierig dar. Und das ist nicht unbedingt eine Frage, die erst seit 2011 eben virulent ist. Ganz ähnliche Herangehensweisen an den Themenkomplex Migration oder irreguläre Migration über Libyen von europäischer Seite, vor allem Italien, aber dann auch andere EU-Staaten, gab es ja eben auch schon eine ganze Weile vor 2011.
Sie haben gesagt, diese Auffanglager, die dort betrieben werden, dass es dort Bedenken gibt, dass diese Migration stützen.
Nicht die Migration stützen, sondern das System der Haftanstalten für Migranten und Flüchtlinge stützen. Also wenn aus humanitärer Sicht es irgendwie geboten ist, die Lebensbedingungen in solchen Lagern irgendwie so erträglich wie möglich zu schaffen, birgt das natürlich gleichzeitig die Gefahr, dass man damit das System, dass Migranten und Flüchtlinge überhaupt eingesperrt werden in Libyen, nur weil sie Migranten und Flüchtlinge sind, damit auch weiter stützt. Das ist eine Gratwanderung und da versuchen die EU und einzelne EU-Staaten mit unterschiedlichem Erfolg so weit wie möglich beides zu gewährleisten. Einmal denn eben humanitäre Hilfe für Leute, die dort interniert sind, und zum Zweiten die libyschen Stellen davon zu überzeugen, dazu zu bewegen, das ganze System, dass Migranten und Flüchtlinge überhaupt inhaftiert und interniert werden müssten oder sollten, in Frage zu stellen und davon wegzukommen.
Vor dem Hintergrund der Geschichte der Region in Libyen. Wir haben Cyrenaika im Osten und natürlich die Westregion und momentan auch Gespräche über die südlichen Regionen. Und für wie wahrscheinlich halten Sie, dass eine Spaltung Libyens geschehen wird?
Für wie wahrscheinlich ist eine schwierige Frage. Man kann das nicht ausschließen. Das, was es irgendwie an staatlicher Einheit in Libyen gegeben hat und irgendwie auch einheitliche Regierung, war sehr oberflächlich. Andererseits gibt es natürlich auf sozialer Ebene unglaublich enge Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Landesteilen. Andererseits natürlich auch eine starke Fragmentierung. Die macht aber nicht an den Grenzen der drei Regionen halt, sondern ist noch viel kleinteiliger. Ich glaube, man kann das nicht ausschließen, so eine Teilung. Und das hängt aber, glaube ich, stärker von externen Faktoren ab als von innerlibyschen Faktoren, würde ich sagen. Eben wie sich die wichtigen Akteure, die schon seit längerem mehr oder weniger aktiv halt in den Konflikt in Libyen eingreifen, sich letztendlich zu der Frage positionieren. Ich würde sagen, die zentralen Akteure in der Hinsicht sind die Vereinigten Arabischen Emirate und Türkei.
Und sehen Sie da gerade Bewegung zwischen diesen Akteuren?
Mein Eindruck der letzten Wochen und Monate war eher das Gegenteil, Verhärtung der Positionen und eher auch Verschärfung der Rhetorik zwischen den Lagern wieder.
Sie waren ja selber bis zum Sommer des vergangenen Jahres für etwa 2 Jahre an der deutschen Botschaft in Tripolis angestellt, zum Teil auch von Tunis aus in Tunesien. Was sind Ihre persönlichen Eindrücke aus der Zeit über Libyen?
Also da muss ich erst sagen, dass sie natürlich sehr begrenzt sind. Meine persönlichen Eindrücke sind sehr dadurch bestimmt, durch die wenigen Möglichkeiten, die ich hatte im Land. Das beschränkte sich eben zu einem großen Teil auf Reisen nach Tripolis, zum Teil auch dann irgendwie mehrtägig, aber dann halt das Wahrnehmen von Terminen entweder mit der offiziellen Regierungsvertretern oder anderen Leuten. Also es gab jetzt halt nicht groß Eindrücke durch sich im Land bewegen, einfach so mit Leuten reden, weil das die Sicherheitslage eben nicht zulässt. Dann war es, glaube ich, zu einem guten Teil so, muss ich ganz ehrlich gestehen, persönlich hatte ich oft Schwierigkeiten eigentlich mit vielen libyschen Gesprächspartnern, weil die doch sehr, zu einem großen Teil, sehr geprägt sind durch lange Jahre weitgehende Isolation, zum Teil aber dann auch Exil, und es so eine gewisse Anspruchshaltung und Überheblichkeit gibt gleichzeitig, auch gegenüber internationalen Vertretern. Ihr müsst was für uns tun, wir verdienen das, wir können gar nichts dafür, dass es hier so schlimm aussieht, sowas in der Art.
Inwiefern hat das vielleicht auch was mit der vorigen Herrschaft von Muammar al-Gaddafi zu tun? Da war ja auch aus meinem Verständnis heraus das Problem, dass Gaddafi versucht hat, die Bevölkerung auch politisch zu aktivieren, dass das aber gescheitert ist. Inwiefern glauben Sie, dass das da einen Einfluss hatte, vielleicht auch auf diese Anspruchshaltung, dieses Bild von der externen Hilfe?
Ich glaube, das hatte einen sehr großen Einfluss letztendlich, weil dann besonders ab den 60er Jahren und dann ständig mehr, seit eben halt das Ölgeschäft in Libyen groß wurde und eben auch Geld da war immer mehr, wurde natürlich und dann besonders auch wieder nach dem Ende der UN-Sanktionen in den 90ern, als Gaddafi und Libyen wieder so langsam Teil der internationalen Gemeinschaft wurden, Anfang der 2000er, da natürlich ein gewisses Maß von Ruhe eingekauft werden konnte. Die hatten sichere Gehälter immer, mussten jetzt auch nicht großartig fürchten, sich mit schmutziger Händearbeit irgendwie kaputt zu machen. Und das hat, glaube ich, schon auch dazu beigetragen, irgendwie sowas wie ein politisches Bewusstsein oder ein Bewusstsein von Beteiligung der Bürger, der Bevölkerung am politischen Leben, um auch über Fragen von, was weiß ich, Verteilung des Reichtums und so weiter zu entscheiden, zu entmutigen. Sie haben recht, also ich meine, Gaddafi hat immer den Anspruch gehabt, Bevölkerung zu mobilisieren für seine politische Ordnung und seine Ideen. Das hat relativ schlecht geklappt, aber es gab weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung, ich sage, groß Anreize oder auch Druck für einen Großteil der libyschen Bevölkerung, sowas anzunehmen und irgendeine Art von politischer Betätigung. Es gab natürlich Eiferer, ne? Revolutionäre Eiferer im Sinne Gaddafis und natürlich auch einen Kreis von Unterstützern und natürlich auch Gegner. Aber im Großen und Ganzen hatte ich immer auch den Eindruck, dass ein Großteil der libyschen Bevölkerung doch eher unpolitisch ist, aber erwartet, dass der Staat oder die Regierung eben für ihre Bedürfnisse sorgt.
Abschließend noch eine Frage zum Vortrag. Im Ankündigungstext heißt es auch, dass dort Zeichen für Hoffnung zu sehen sind. Vielleicht ein paar haben Sie ja sicherlich auch schon genannt. Können Sie noch ein paar Sachen dazu sagen? Was sehen Sie da für Hoffnungen in Libyen, dass sich an der Situation etwas verändert?
Naja, also das sind wirklich zum Teil kleine Zeichen. Das kommt aus dem privaten Bereich. Leute, die kleine Firmen gründen oder was wie Fortbildungsinstitute im Computerbereich und die zum Teil auch international wahrgenommen werden inzwischen und die natürlich aber unter den Verhältnissen extrem zu leiden haben, wo man sagen müsste, es braucht noch eine ganze Menge an Schritten irgendwie sowohl in sozialer als auch kultureller oder wirtschaftlicher Hinsicht, Libyen da weiter auf den Weg zu bringen, weniger Vorhölle Europas zu werden. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Dubai am Mittelmeer, kann man sich auch fragen, wie gut das wäre, aber wenigstens eine halbwegs sichere Ordnung für die Leute, die dort sind und dort leben.